Bei mir in der Schule, wenn ich Religion unterrichte, gibt es so eine klassische Weihnachtsstunde. Und da habe ich immer so eine kleine Tabelle dabei, wo die drei Weihnachtsgeschichten, die im Neuen Testament überliefert sind, abgedruckt sind. Die Lukas-Geschichte, die kennt jeder. Ich frage, was ist in Lukas am wichtigsten? Und ganz kommen die Schüler drauf, ja? Es begab sich zu einer Zeit, Lukas schreibt Geschichte. Da gibt uns sozusagen eine Datumsangabe, wann Jesus geboren ist. Bei Johannes ist das schon schwerer, weil Johannes ist der Theologe, der Denker. Er sagt, das Wichtigste ist, Gott ist als Jesus Christus Mensch geworden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dann lesen wir die Weihnachtsgeschichte von Matthäus. Wenn man da reinschaut, Matthäus hat seinen Schwerpunkt drin. In der Geburt von Jesus Christus, da erfüllen sich die Weissagungen der Propheten Israels. Kein Zufall, sondern alles schon vor aller Zeit beschlossen und dem Volk Israel schon verkündigt. Und Matthäus hat da ein ganz zentrales Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und diese Prophezeiung von Jesaja, die möchte ich euch heute Morgen als Schriftlesung vorlesen. Und sie ist zugleich auch Predigttext für den heutigen zweiten Feiertag. Im 7. Kapitel bei Jesaja heißt es: Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinen Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Aber Jesaja sprach: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Selig sind alle, die Gottes Wort hören und für deren Leben dieses Wort eine Bedeutung hat. Halleluja. Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war, der da kommen wird, von dem, der lebendig ist, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ja manchmal ganz eigenartige Zweitnamen. Kennt ihr das? Da hat einer Glück gehabt, der darf als Martin oder als Susanne durchs Leben gehen. Aber dann schlägt das Schicksal so richtig heftig beim zweiten Namen zu. Da ist zum Beispiel der Martin und er muss den Namen des früh verstorbenen Onkels Gustav noch mit sich rumschleppen. Und die Susanne, die ist geschlagen, weil die Eltern waren Fans von Königin Soraya. Also führt sie Soraya als zweiten Namen mit sich rum. Man kann sich so ein bisschen merken, hinter dem zweiten Namen, da steckt ganz oft eine uralte Familiengeschichte. Und das Schicksal, das macht auch nicht vor Prominenten Halt. Da gibt's plötzlich einen Kurt, da gibt's eine Tiffany, da gibt's einen Arthur Wycliffe Claremore, da gibt's einen Alois. Und weil heute Weihnachten ist, dürft ihr mal probieren zu raten, welche Prominenten sich dahinter verbergen. Habt ihr eine Idee? Nee? Ich löse es mal auf, ja? Wir treffen auf Xavier Kurt Naidu, Richard Tiffany Gier, Das ist jetzt ganz heftig auf Herbert, Arthur, Wycliffe, Glamour, Grönemeyer und auf Arnold, Alois, Schwarzenegger. Habt ihr auch zweite Namen mitbekommen? Hm? Wollt ihr es uns verraten? Also das ist manchmal ganz interessant, so mit diesen zweiten Namen, die machen vor Prominenten nicht halt. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich heiße nur Michael, ich habe nichts Zweites dabei. Und das prominente Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten in der Krippe feiern, das hat auch einen zweiten Namen. Das heißt nicht nur Jesus, das heißt mit vollem Namen Jesus Immanuel von Nazareth. Jesus Immanuel. Vielleicht fragt sich einer, warum dieser zweite Name? Warum heißt Jesus ausgerechnet Immanuel? Und wie ganz oft, wenn so eine Familiengeschichte hinter dem zweiten Namen steckt, steckt das auch bei Jesus dahinter? Ihr wisst, die Weihnachtsgeschichte ist schon alt. Die Geschichte, die ich euch als Predigttext vorgelesen habe, die ist noch mal 750 Jahre älter als die Weihnachtsgeschichte. Und ich erzähle sie noch mal kurz in ihrem Zusammenhang. Da gab es einen kleinen jüdischen König mit Namen Ahas. Und dieser kleine König Ahas, der hatte Ärger. Und der hatte sogar richtig großen Ärger. Seine beiden Nachbarn, ein entfernter Verwandter von drüben und ein anderer kleiner Provinzkönig, die führten Krieg gegen diesen Ahas. Den Leuten war Angst und Bange. Bei Jesaja, da heißt es, das beschreibt er uns auch, da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume beben im Walde vom Winde. Also kurzum, der zitterte wie Espenlaub. Was soll er bloß machen, ja? Allein da hatte er doch gar keine Chance. Nun, er könnte sich Hilfe holen. Er könnte sich mit einer Großmacht, mit den Assyrern verbünden. Weil gegen diese Weltmacht, gegen Assyrien damals, da hätten die anderen gar keine Chance. Wenn er mit denen ein Bündnis eingeht, dann wäre er gerettet. Aber Ahas ist nicht dumm. Er weiß, auch das hätte seinen Preis. Weil Assyrien wird das nicht tun, weil sie so gute Freunde sind. Am Ende, da würden die Assyrer Ansprüche anmelden. Ja, wahrscheinlich werden sie sogar das kleine Königreich Juda von König Ahas einfach schlucken. Also es war die Wahl, Pest oder Cholera, im Krieg gegen die Nachbarn untergehen oder die Eigenständigkeit verlieren. Und jetzt kommt der Prophet Jesaja ins Spiel. Er kommt im Auftrag des Gottes Israels und er will Ahas Mut machen. Ahas, pass auf, es gibt einen dritten Weg. Gott will dir helfen. Er sagt, lass den Mut nicht sinken, aber lass dich auch nicht auf Spielchen mit der Großmacht ein. Er sagt ihm, verlass dich auf Gott, Ahas. Der wird dafür sorgen, dass alles gut ausgeht. Aber Jesaja, ruft der kleine König, siehst du nicht, es brennt hier richtig. Aber Jesaja, der sagt, ach was, diese kleinen Fürsten sind doch kein Waldbrand. Das sind nur rauchende Brandscheide, kein Feuer, das auflodert, nee, ein Feuer, das schon bald wieder erlöschen wird. Glaub mir, Ahas, verlass dich auf den Gott Israels, handel nicht eigenmächtig und warte, was passiert. Wenn du Gott vertraust, bleibst du König und deinem Volk wird nichts zustoßen. Und eins noch, Ahas, Gott gewährt dir ein Zeichen, dass er es ernst meint. Such dir was aus. Und erinnert euch, da ziert sich der König und so nebenbei bemerkt, so fromm war der eigentlich gar nicht ansonsten, ja. Er sagt, nee, das geht doch nicht. Und Jesaja seufzt, musst du Gott zum Gehen bringen, lieber König Ahas. Also gut, wenn du kein Zeichen nennst, nenne ich als sein Prophet dir jetzt ein Zeichen. Was macht allen Menschen Mut und Hoffnung? Was weckt Glaube an eine Zukunft, wenn ein Kind geboren wird? Also eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind zur Welt bringen und das Kind wird Immanuel heißen. Und dieser Name ist Programm, dieser Name ist Versprechen, der ist Verheißung und dieser Name erklärt dir auch, warum deine Feinde weichen müssen. Dieser Name ist eine Wette auf eine gute Zukunft. Dieser Name bedeutet, Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer soll dann schon gegen uns sein? Ist doch vollkommen egal. Aber die Geschichte 750 Jahre vor Christus, die schnell zu Ende erzählt. Denn Ahas, der blieb misstrauisch. Er hat sich dann doch lieber mit den Assyrern eingelassen, als sich auf Gott zu verlassen. Und die kamen gern. Und am Ende vom Lied, das war, dass nach dem Krieg ganz Syrien und Israel unter der Herrschaft der Assyrer geriet. Und auch Ahabs Ende war nicht ruhmreich. Er glaubte nicht, er vertraute nicht und darum blieb er nicht. Das ist die uralte Geschichte. Sie ruhte 750 Jahre und dann wird in diesem kleinen Land tatsächlich ein Kind geboren. Und dieses Kind bekam diesen wunderlichen Zweitnamen. Immanuel, Gott mit uns. Wie so oft eine Erinnerung bei Zweitnamen an eine alte Familiengeschichte für das Kind aus dem Stamm Davids. Jesus Immanuel von Nazareth. Dieser Name ist Programm. Der Name ist Versprechen. Und überlegt mal, was für ein Licht wirft dieser Name auf das Weihnachtsfest. Warum heißt also das Kind in der Krippe auch noch Immanuel? Und ich möchte es probieren zu erklären, weil uns Mut gemacht wird zu vertrauen. Mut gemacht wird zu vertrauen, nicht zu zweifeln. Zu vertrauen und nicht zu verzweifelten, eigenmächtigen Mitteln zu greifen. Ich glaube nämlich, wie dieser König Ahas, dass es auch in unserem Leben immer wieder solche Ahas-Momente gibt. Das ist nun in schönsten und unverständlichsten Kirchendeutsch meine Botschaft. Jesus, das Kind im Stall, das ist der Immanuel in deinen ganz persönlichen Ahas-Momenten. Jesus, der neugeborene Sohn der Maria, der ist Immanuel, der Gott mit uns, in dem Moment, wo es uns vielleicht auch mal so geht wie dem König damals. Das ist das besondere Licht, das von diesen alten Worten Jesajas auf die Weihnachtsgeschichte fällt. Wir brauchen jetzt nur noch einen Moment, Wir müssen nur noch für uns übersetzen, was heißt denn so ein Aha-Moment in meinem Leben? Zuallererst, die Aha-Momente kommen. Nicht alle Momente sind so etwas, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wir kennen das in unserem Leben. Wenn wir vor Problemen stehen, vor denen wir Angst haben, wenn wir so Momente haben, wo wir denken, damit werden wir nicht fertig. Das sind solche Aha-Momente. Er stand plötzlich vor einem Problem so hoch wie ein Berg. Und er hatte keinen Schimmer, wie er über diesen Berg hinüberkommen sollte. Diese Aha-Momente, die kennen wir. Böse Nachrede, wird die Ehre in den Dreck gezogen. Da ist eine Mitarbeiterin, die Kinder betreut. Und dann zerreißt man sich hinter ihrem Rücken das Mundwerk. Ich glaube, das ist so ein Aha-Moment. Da ist eine Familie, die sich auf das Abenteuer eines Neuanfangs in einer völlig fremden Gegend einlässt. Und kurz vor dem Umzug in die Ferne heißt es, das schöne Haus, das man mieten wollte, das steht leider nicht mehr zur Verfügung. Das ist ein Aha-Moment. Oder da warten zwei schon lang auf ein Kind und es will sich nicht einstellen. Ein Aha-Moment. Und ich glaube, jeder heute Morgen hier im Gottesdienst, der könnte so einen Moment hinzufügen, was er in seinem eigenen Leben erfahren hat. Luther, der hat an Weihnachten 1528, ist mit folgenden Worten gesagt: Also auch, wenn du mit Ernst Christ sein willst, so wirst du ohne Kreuz nicht sein. Er nennt diesen Aha-Moment ein Kreuz. Aber das Zweite, und das ist jetzt das Evangelium, in diesem Aha-Moment wird uns das Zeichen des Immanuel gezeigt. Weihnachtlich gesprochen heißt das nun, er ist dir nahe. Weihnachten sagt doch nicht mehr und nicht weniger als das, Gott kommt zur Welt. Und er kommt auch in deine Welt, er kommt in dein persönliches Leben hinein. Gott wird in einem Stall geboren. Er sucht sich solche Wohnungen aus, auch solche wie in deinem Herzen. Gott liegt in der Futterkrippe. Er kommt in die Tiefen, er kommt in die schwierigen Momente, er kommt an die Orte, wo Lösungen nicht einfach so auf der Hand liegen. Immanuel, Gott ist da. Und wenn er da ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Weihnachten, das ist die Auftaktveranstaltung von der göttlichen Offensive, hinein in die Ställe, hinunter in die Krippe und mit Vorliebe in die Aha-Momente der Menschen hinein. Das ist unser Herr, das ist Jesus, das ist der Immanuel. Die Bitte aus dem alten Weihnachtslied, die erfüllt er mit Freuden: So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Oder im alten Adventslied: Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Jesus, der trägt diesen zweiten Namen Immanuel, damit wir es immer wieder neu hören, wenn wir es brauchen, wenn es uns neu zugesagt werden braucht. Gott, der ist nicht gegen uns, der ist für uns, der ist mit uns. Der Höchste, der ist hinuntergekommen auf diese Welt, in dein Leben hinein. Und was bleibt uns am Ende? Ahas sollte neu sehen lernen. Der Waldbrand, den er fürchtete, der ist nur ein kleines Brennholz, das raucht. Vertrau Gott, dass Gott dir hilft. Greif nicht nach fragwürdigen Mitteln, Schlag nicht zurück, lass die Hoffnung nicht fahren. Der Immanuel, der hilft dir. Glaubst du, so bleibst du. Das war für Ahas eine schwere Übung. Er sollte ruhig bleiben, nicht passiv, aber im Vertrauen auf Gott, nicht eigenmächtig. Er sollte warten, dass Gott eingreift. Er sollte tun, was seines Amtes war, aber auch nicht mehr. Ihr werdet stille sein und der Herr wird für euch streiten. So heißt es in der Familiengeschichte des Jesus von Nazareth. Lasst uns zuerst nach Gottes Willen trachten, nach seinem Reich trachten. Jesus sagt, dann wird euch alles andere zufallen, wenn ihr das tut. Und dann könnt ihr erleben, Widerstände lösen sich in Luft auf, Waldbrände verkümmern zu rauchendem Holz. Weil nur das eine nötig ist, schaut auf das Zeichen und werft euer Vertrauen nicht weg. Geht keine krummen Wege. Der Immanuel, der lässt euch nicht im Stich. Auch wenn die Weihnachtsstimmung zu Ende ist, die Christbäume abgeholt sind. Und deshalb musste Jesus das Schicksal von Xavier Kurt Naidu, von Richard Tiffany Gier, von Martin Gustav und von der Susanne Soraya teilen. Deshalb heißt unser Herr nicht nur Jesus, sondern auch Immanuel. Jesus Immanuel von Nazareth, unser Heiland und unser Retter. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.